Heute im Dialog Alexander Kähler mit Günther Beckstein.
Dem neuen Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern. Herzlich willkommen bei Phoenix.
Einen schönen guten Abend.
Herr Beckstein, ein Parteifreund von Ihnen aus Mittelfranken hat im Sommer gesagt, den Ministerpräsidenten stellen zu dürfen und mit Nürnberg den DFB-Pokalsieger zu haben, ist für die Franken wie Weihnachten und Ostern zugleich. Jetzt muss man allerdings sagen, nur bösartige Gemüter wünschen Ihnen ja das derzeitige Schicksal des ersten FC Nürnberg, der nach Monaten der Euphorie mit dem Abstieg kämpft. Ist das ein schlechtes Omen für Sie?
Es ist ein unerfreuliches Ereignis, aber kein schlechtes Omen. Denn ich bin ja nicht in meiner Funktion abgeleitet vom Club. Aber ich gestehe, dass ich darunter leide, dass der Club im Moment in der Bundesliga auf dem Abstiegsplatz steht und dass er im Moment alle die großen Erwartungen, die wir mit unserem ruhmreichen ersten FCN hatten, dass die im Moment nicht so ganz in Erfüllung gehen. Ich hoffe, das wird nach Weihnachten besser.
Wenn der Club gegen Bayern München spielt, das bayerische Lokalderby, dann sind Sie Partei. Mehr noch, Sie sagen Nürnberg gegen München, dann müssen die Bayern verlieren, Bayern München, wenn es gerecht zugeht.
Ja, ich mache ja aus meiner Leidenschaft für den ersten FC Nürnberg, ich bin ja Nürnberger von Geburt und von Herzen, und da mache ich keinen Hehl daraus. Ich wünsche allerdings, und das ist natürlich auch der neuen Funktion geschuldet, dem ersten FC Bayern bei allen internationalen Wettbewerben größten Erfolg. Er soll Meister bei der Champions League werden. Er soll alle Wettbewerbe weltweit gewinnen. Aber in der Bundesliga, wenn es Club gegen Bayern heißt, da ist klar, wo meine Sympathie und mein Herz ist.
Die Bayern müssen verlieren, wenn es gerecht zugeht. Auf die Politik übertragen könnte man ja sagen, Günther Beckstein schafft es, was er sich vorgenommen hat, wenn es gerecht zugeht.
Also meine Aufgabe heißt natürlich, dass ich zwar als jemand, der aus Franken, aus Nürnberg stammt, jetzt auf diese Aufgabe gekommen bin, das Amt des Ministerpräsidenten innehabe, aber selbstverständlich ist, dass ich jetzt die Aufgabe habe, alle Landesteile in der gleichen Weise gut, fair zu behandeln, jede Chance der Entwicklung zu nutzen. Also das heißt, jetzt bin ich nicht Lokalpatriot, sondern meine Aufgabe heißt, alle meine Kräfte für ganz Bayern, für die Altbayern, genauso wie die Schwaben, für die Franken, wie die für die Niederbayern einzusetzen. Das ist ja auch gerade eine der ganz großen Herausforderungen dieses Amtes.
Sehen Sie dieses Amt des Ministerpräsidenten gewissermaßen als Belohnung für Ihre Lebensleistung an?
Nein. Man kriegt in der Politik nie etwas als Belohnung, und das wäre auch völlig falsch, sondern es ist die Hoffnung, dass ich diese Herausforderung bewältige, dass ich die Aufgaben gut leiste. Edmund Stoiber hat mit seinen Vorgängern dafür gesorgt, dass Bayern von einem Platz in den hinteren Rängen der Liga der Länder in die Spitze gekommen ist, an die Spitzengruppe. Und meine Aufgabe heißt jetzt nur, dafür zu sorgen, dass Bayern an der Spitze mitbleibt. Das ist nicht einfacher. Jeder weiß, dass es genauso schwer, mindestens genauso schwer ist, an der Spitze zu bleiben, als an die Spitze zu kommen. Das ist die Aufgabe. Ich traue mir es ehrlich gesagt auch zu.
Sie treten ja auch noch aus einem anderen Grund ein schwieriges Erbe an. Sie müssen Ihrer Partei den Abschiedsschmerz von Edmund Stoiber lindern helfen.
Dass Edmund Stoiber eine großartige Leistung erbracht hat, wissen wir alle. Und jeder weiß auch, dass nicht etwa irgendeine Affäre oder politisches Versagen der Grund gewesen ist, dass Edmund Stoiber aufgehört hat. Und von daher glaube ich, dass es auch richtig war, dass wir einen monatelangen Übergang hatten. Denn dadurch ist deutlich geworden für jedermann, der Politik verfolgt hat, dass Bayern unter der CSU und Edmund Stoiber hervorragende Leistungen erbracht hat in der Wirtschaft. Wir sind Wirtschaftswachstumsland Nummer 1. Wir sind das erste Land mit einem Haushalt ohne Neuverschuldung. Wir sind das sicherste Land. Wir sind bei der Bildung PISA, TIMSS, IGLU in der Spitzengruppe. Und erst wenn der letzte Sozialdemokrat auch in Bayern gesehen hat, es ist ein Segen, dass die CSU lange Jahre mit absoluter Mehrheit regiert hat. Und das ist auch für die Zukunft die beste Hoffnung. Erst dann war der Zeitpunkt gekommen, dass der Übergang von Stoiber auf mich der richtige Zeitpunkt war.
Darüber wollte ich mit Ihnen auch noch reden. Viel ist ja geschrieben worden über diese Tage in Kreuth im Januar des vergangenen Jahres. Ist uns allen noch in Erinnerung. Edmund Stoiber war angeschlagen, angezählt. Haben Sie sich da gesagt mit Erwin Huber, jetzt oder nie?
Nein, es war ja nicht so, dass da es eine hinterrückse Vereinbarung gegeben hat, sondern eine Diskussion, wo wir durchaus auch gesagt haben, auch ich, es sind sehr stürmische Zeiten, wenn die überstanden werden, ein Parteitag, der Edmund Stoiber als Parteivorsitzender und Ministerpräsidentenkandidat wiederwählt, da stehen wir in der Mannschaft. Aber Edmund Stoiber hatte dann selber gesagt, wenn die Partei nur in einem Teil hinter mir steht, ein erheblicher Teil auch ganz offen gegen mich arbeitet, dann sind das keine Voraussetzungen. Deswegen hat er selber auch für uns übrigens dann überraschend zu diesem Zeitpunkt gesagt, er gibt das Amt des Parteivorsitzenden und das Amt des Ministerpräsidenten Ende September auf.
Aber es war ja Ihre letzte Chance, Ministerpräsident zu werden.
Selbstverständlich. Ich mache keinen Hehl draus, dass ich vor einem Jahr etwa es völlig abgeschrieben hatte. Ich hatte mir überlegt, wie das 2008 weitergeht, ob ich nochmal als Innenminister das nochmal überhaupt als Abgeordneter weitermache oder ob ich nach vielen Jahren im Parlament dann nach fast 20 Jahren Innenminister sage, also ist es, oder im Innenministerium, wenn ich die Staatssekretärszeit mitrechne, sind es 20 Jahre, aber dass dann im Januar eine völlige Wendung eingetreten ist, das hatte ich wenige Wochen vorher natürlich noch nicht geahnt.
Dass Sie das völlig abgeschrieben hatten, das Amt des Ministerpräsidenten, das hängt ja mit den Ereignissen des Herbstes 2005 zusammen, nach der Bundestagswahl. Erst sollte Edmund Stoiber als Superminister nach Berlin gehen, dann ist er doch wieder nach Bayern zurückgekehrt. Das bedeutete für Sie, dass Sie weder Bundesinnenminister werden können, noch bayerischer Ministerpräsident. Diese Erfahrungen waren für Sie damals nicht einfach. Sie wirkten auch lange Zeit geknickt, wie man gelesen hat. Hat denn diese Erfahrung mit Edmund Stoiber die Loyalität zu ihm auch etwas beeinträchtigt?
Nein. Und natürlich gebe ich zu, dass ich enttäuscht war. Und ich gebe auch zu, ich habe das von vielen gehört, dass man mir das angemerkt hat, obwohl ich mich redlich bemüht habe, es mir nicht anmerken zu lassen. Aber offensichtlich hat man mir es angemerkt. Eines Tages hat meine Frau zu mir gesagt, ja, Herrschaftszeiten, jetzt sei nicht zu wehleidig. Du sagst jede Woche mehreren Leuten, dass sie irgendein Amt nicht bekommen können und erwartest, dass du die dann mit vollem Einsatz weiterarbeiten. Wenn es um einen Regierungspräsidenten oder Polizeipräsidenten gibt, das sind meistens 4, 5 Leute, die Interesse haben und einer kann es nur werden und die anderen sollen weiterarbeiten. Und es ist nicht, sind deine Träume nicht in Erfüllung gegangen, jetzt arbeit anständig weiter. Ich glaube, das habe ich dann aber auch gemacht, habe mich selber am eigenen Schopf nochmal angegriffen und ich glaube, dass dann nach einer gewissen Phase der Enttäuschung auch jeder gemerkt hat, dass ich dieses Amt des bayerischen Innenministers wieder mit größter Begeisterung, mit größtem Engagement geführt habe, übrigens so, dass ich auch glaube, dass ich Bedeutung in der deutschen Innenpolitik über Bayern hinaus auch weiter behalten hatte.
Von Ihnen stammt der Satz, die Freundschaft mit Stoiber ist immer vielschichtig. Über diesen Satz kann man lange meditieren. Was haben Sie damit gemeint?
Das ist selbstverständlich eine, aus meiner Sicht, eine ganz richtige Erklärung. Edmund Stoiber ist natürlich zunächst jemand, mit dem ich in ganz besonderer Weise immer politisch zusammengearbeitet hat. Edmund Stoiber hat mich 1988 in sein Innenministerium berufen. Ich habe von ihm unendlich viel gelernt. Ich war bei ihm Staatssekretär. Wir haben oft nächtelang diskutiert um die besten Lösungen. Ich habe mit Edmund Stoiber und seiner Frau aber auch tiefe menschliche Gespräche gehabt. Das heißt, wir haben eine Fachebene, wir hatten eine ganz hochpolitische Ebene, wie Edmund Stoiber Kanzlerkandidat war, hat er mich als einzigen aus der bayerischen Landespolitik in sein Team mitgeholt. War die ganz aufregende Zeit, hat ja über Monate so geschieden, als ob Edmund Stoiber und wir die Wahl gewinnen würden. Und dann hat Hochwasser, also der Petros und Bush mit dem Irakkrieg und Schröders Reaktionen drauf, Edmund Stoiber und uns um den Sieg gebracht, dass sowas auch viele menschlich bewegende Ereignisse mit sich bringt, aber auch ganz private Erlebnisse über die Frage Entwicklung der Kinder, Beziehungen mit Frau, das sind Dinge, die in der Tat alles sehr, sehr vielschichtig sind.
Man tritt ja Edmund Stoiber nicht zu nahe, wenn man behauptet, er war ein klassisches Alpha-Männchen. Zu groß durfte man neben ihm nicht werden. Sie sagen aber, es war immer meine Philosophie, dass man mit starken Leuten gut zusammenarbeiten kann. Wenn das so ist, dann ist ja Ihr Selbstvertrauen in die eigene Person nahezu grenzenlos.
Also ich bilde mir nicht, oder ich glaube nicht, dass ich überheblich bin. Aber ich glaube, dass es zur Loyalität gehört, auch einem starken Mann gegenüber seine Meinung zu vertreten. Es ist kein guter Dienst, wenn man jemanden nach dem Munde redet oder wenn man seine eigene Überzeugung nicht mehr einbringen traut. Deswegen habe ich gerne mit Edmund Stoiber zusammengearbeitet und habe mir immer auch vorgenommen und herausgenommen, meine Meinung zu vertreten. Ich denke, dass ich auch mit ihm in seiner Mannschaft, sowohl Kompetenzteam, aber auch in seiner Regierung als Innenminister, eine eigene Persönlichkeit dargestellt habe. Übrigens auch durchaus eigenständig. Das gehört auch manchmal dazu, zu widersprechen.
Ich habe den Satz aber eigentlich etwas anders verstanden. Sie sagen, ich kann mit starken Leuten gut zusammenarbeiten, auch als Ministerpräsident. Also ich kann auch starke Leute neben mir haben.
Natürlich. Also zunächst sage ich mal, ich habe als Innenminister größten Wert darauf gelegt, meine Staatssekretäre zu fördern und habe mir felsenfest vorgenommen, dass ich als Ministerpräsident auch die Minister und die Staatssekretäre deutlich fördere. Die sollen jeweils in ihrem Ressort, in ihrer Aufgabe starke Leute sein mit der großen Ausstrahlung. Je stärker die einzelnen Spieler, desto stärker die gesamte Mannschaft. Wir lieben ja in der Politik die Fußballvergleiche und da kann ich nur sagen, wenn jede einzelne Position in der Mannschaft hervorragend besetzt ist, dann ist die Mannschaft am stärksten. Wenn der Spielführer meint, er kann einen schlechten Torwart und schlechte Verteidiger und noch schlechte Stürmer haben, wird es nichts, sondern man braucht eine starke Mannschaft. Und das heißt es natürlich auch zu fördern.
Außer Gott müssen Sie niemanden mehr fürchten.
Also Furcht ist sowieso ein schlechter Ratgeber, aber dass man andere respektiert. Von der Bundeskanzlerin bis zu dem Parteivorsitzenden Erwin Huber, bis hin zu den Journalisten, den Kritikern, jeden, auch übrigens natürlich Opposition, der Respekt vor anderen Meinungen. Auch zu wissen, dass man selber unter keinen Umständen überheblich werden darf. Das habe ich mit in das Amt genommen und werde jedenfalls, wenn ich meinen Vorsätzen treu bleibe, auch in keiner Minute ich vergessen.
Muss man Sie denn fürchten?
Ich hoffe nicht, aber ich hoffe, dass man auch weiß, dass ich zwar ein sehr freundlicher Mensch sein kann, wenn ich will, dass ich aber durchaus auch in der Lage bin, Führungsentscheidungen zu treffen und zu durchsetzen. Das habe ich in den vergangenen Jahren gezeigt und gelernt. Und das ist auch notwendig. Man muss da eine richtige Mischung finden.
Für alle Fälle haben Sie sich ja schon mal als Übergangslösung bezeichnet. Das ist für einen Politiker eigentlich auch ungewöhnlich.
Ich meine, dass jeder in der Demokratie Übergang ist. Wer meint, dass mit ihm die Zeit begonnen hat und mit ihm die Zeitenrechnung aufhört, hat ein Problem. Sondern selbstverständlich habe ich das Amt von einer starken Persönlichkeit übernommen, von Edmund Stoiber. Und selbstverständlich wird nach mir, das ist auch die Aufgabe dafür zu sorgen, dass danach die Arbeit weitergeht für Bayern, aber auch natürlich für die CSU und deren Mehrheit und dafür zu sorgen, qualifizierte Leute aufzubauen, ist das Selbstverständlichkeit. Wie lang diese Übergangslösung ist? Das ist eine andere Frage. Auch als Innenminister, wo ich
noch. Sie es denn gern?
Das wird sich zeigen. Das ist die erste Frage, ob ich am 28. September nächsten Jahres mein Wahlergebnis erreiche. Denn der Politiker hat nicht ein Amt, leider nicht allein von Gott oder von irgendjemandem bekommen, sondern der Wähler. Wenn die Wahl nicht entsprechend ausgeht, ist das Amt zu Ende. Ich denke nur, dass ich ganz gute Voraussetzungen habe und wir gute Voraussetzungen haben, die Mehrheit zu kriegen. Das hängt davon ab, wie stark werden wir, wie stark werden dann weitere Persönlichkeiten, wie gelingt es mir, auch insgesamt Akzente in diesem Amt zu setzen. Ich weiß, dass ich da natürlich noch besser werden muss, bin ja noch keine 2 Monate im Amt, wäre völlig außer jeder Regel, wenn man nach 2 Monaten schon die Perfektion hätte, wenn man 2 Jahre drin ist, sondern natürlich muss man da eine Menge noch zusätzlich lernen. Aber das hängt davon ab, wie lange meine Amtszeit dauert, wie lange ich stärker bin als andere oder natürlich auch, wie lange der Herrgott einmal Gesundheit schenkt.
Nochmal zu Ihrem Amtsverständnis. Wodurch wollen Sie sich von Ihrem Vorgänger unterscheiden, abheben? Wo sehen Sie da die Unterschiede zu Edmund Stoiber?
Mir liegt es nicht, dass ich jetzt sozusagen Unterschiede herausarbeite, weil ich mich nicht in der Unterschiedlichkeit oder in der Gleichheit definiere, sondern ich sage, meine Aufgabe heißt, ich muss den Mut haben, ich selber zu sein. Nicht zu versuchen, jemanden zu kopieren oder mich zu unterscheiden, sondern ich gehe meinen Weg, meine Authentizität, meine Glaubwürdigkeit, der Weg, wie ich arbeite, das ist die entscheidende Frage. Und dann sollen Journalisten, Beobachter, vielleicht auch Leute, die sonst das Ganze ansehen, jedenfalls Dritte sollen sagen, das macht er gleich, das macht er anders. Das ist nicht die Aufgabe von einem selber, die Unterschiede herauszuarbeiten, sondern man sucht sich den richtigen Weg für sich selber.
Das sollen die Journalisten auch machen und selber, wie sie selber sein wollen oder wie sie selber sind. Dafür gibt es auch ein schönes Foto, das wir uns vielleicht mal ansehen wollen. Der Zuschauer, dem muss man einen Moment Zeit lassen, damit er nicht denkt, hier ist Edmund Stoiber mit einem bayerischen Löwen zu sehen. Es ist ein fränkischer Löwe, nämlich Günter Beckstein. Aufgenommen ist dieses Foto beim fränkischen Fasching in Veitshöchheim bei Würzburg. Eine Veranstaltung, die es an Witz und Ideenreichtum mit jeder rheinischen Karnevalssitzung aufnehmen kann. Ist Jux, ist Spaß für Sie Lebenselixier?
Ja, ich brauche die Möglichkeit, dass ich das ein oder andere Mal im Jahr ja aus meiner Disziplin ausbreche. Hier als Löwe oder ein anderes Mal war ich in einer anderen Maske, ganz unterschiedliche. Madame Pompadour war bei einer solchen Maske. Mir gefällt das, dass ich dann nach ganz kurzer Zeit auch mich als diese Maske führe. Obwohl es wahnsinnig heiß war, habe ich mich wie der Löwe geführt und bin also dann auch wie ein Löwe gegangen. Ich arbeite das ganze Jahr über wirklich hart und diszipliniert. Dann ist es auch gut, das eine oder andere Mal sich in was anderes zu verwandeln. Und der fränkische Fasching in Veitshöchheim ist ja wirklich etwas, was geistreich ist, was unterhaltsam ist, wo nicht mit irgendwelchen Zoten versucht wird oder Peinlichkeiten Fasching zu gestalten, sondern wo Gott sei Dank in der Tat auf Niveau geachtet wird und wo ich mich wirklich wohlfühle und deswegen auch seit vielen Jahren Stammgast bin. Aber wie gesagt, das ist sozusagen die Erholung, damit man dann wieder die Kraft hat, auch hart und diszipliniert zu arbeiten.
Eine linke Wochenzeitung, die es gar nicht mehr gibt, die hat vor Jahren geschrieben, durch Becksteins Ausführungen zieht immer auch ein bisschen Bratwurstduft. Gefällt Ihnen dieser Satz?
Ja. Ich meine, es ist durchaus gut, wenn ich Bodenhaftung habe. Und ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich ein Weltphilosoph wäre, der mit seinen Ideen die Geistesgeschichte um Epochen nach vorne brächte. Das traue ich mir nicht zu. Ist auch nicht die Aufgabe des Politikers. Sondern ich will näher am Menschen sein. Das ist der Wahlspruch der CSU. Ich will meine Kräfte, aber auch die Kräfte anderer nutzen. Aber dabei ist durchaus bodenständig sein, dass man selbstverständlich nicht nur mit Provinzialität ein solches Amt ausfüllt, sondern selbstverständlich auch die Einbindung in die gesamte Entwicklung Deutschlands, Europas. Aber auch gerade, wie steht ein Land in einer Zeit, wo die Internationalität immer wichtiger ist, die Globalisierung. Aber dafür sorgen schon auch viele Gesprächspartner, aber auch viele interessante Anregungen. Wenn ich morgen in Brüssel bin, dann weiß ich, dass die Welt über die Bratwurst hinaus geht. Aber trotzdem ist es gut, wenn ich bei all diesen Fragen immer dran denke, was sind die entscheidenden Fragen für den Bürger in Bayern, für den Münchner, den Nürnberger, für denjenigen, der in einem bayerischen Dorf ist, dass mir seine Lebensbedingungen möglichst gut gestaltet. Das ist die Aufgabe, die ich habe.
Sie macht nicht automatisch das, was ich sage. Das ist manchmal anstrengend, sagt Günter Beckstein über eine Frau, seine Frau, Marga Beckstein. Ist das gespielte Verzweiflung oder hätten Sie lieber eine Partnerin, die Ihnen etwas eher nach dem Munde redet?
Überhaupt nicht. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich jemanden habe, auf den ich mich 100% verlassen kann, die sich auch umgekehrt auf mich 100% verlassen kann und dass es trotzdem manchmal sehr spannungsreiche Gespräche gibt. Wenn sie mir sagt, heute warst du gut oder heute warst nicht mal schlecht, was häufiger ist. Aber es gibt auch, dass sie mir manchmal sagt, also du hast da was verheerend Falsches gesagt oder getan. Wenn man das, ohne dass das in die Medien kommt, wenn man das unter vier Augen erfährt, dann ist das ein ganz, ganz wichtiges Korrektiv. Ich bin dafür dankbar, eine Frau zu haben, die mir nicht untertan ist, die mir nicht nach dem Munde redet, sondern wo ich dann weiß, dass ich wirklich eine ganz, ganz ehrliche Resonanz von einer gescheiten Persönlichkeit habe, die es gut mit mir meint.
Man kennt Ihre Frau ja von Fotos noch nicht so sehr. Wir haben hier ein Foto von ihr. Sie seien ein Paar wie Feuer und Wasser, war irgendwo zu lesen. Stimmt das?
Natürlich. Wir waren in der Jugendzeit, wo wir zusammen uns erst kennen, dann schätzen, dann lieben gelernt haben, war ein längerer Prozess. Am Anfang haben wir uns furchtbar gestritten. Meine Frau war in der evangelischen Kirche eher auf der linken Seite. Ich war auch in der Kirche ein konservativer Mann. Wir haben zur rechten Zeit im Kirchenvorstand miteinander diskutiert. Und weil die anderen nicht so lange zuhören wollten, bis wir unseren Streit ausdiskutiert haben, haben wir nach der Sitzung zunächst in der Gaststätte weitergeführt. Und so haben wir uns dann wirklich schätzen und dann lieben gelernt. Ich sage, es war für mich, aber ich hoffe auch für meine Frau, ein sehr glückliches Ereignis, dass wir uns geheiratet haben.
Heißt das Erfolgsgeheimnis, wenn man das hört, heißt das Erfolgsgeheimnis von Günter Beckstein schlicht und ergreifend Marga Beckstein?
Meine Frau hat Anteil dran, aber wer meint, dass ich sozusagen nur das Sprachrohr meiner Frau wäre oder dort geistert jetzt rum, dass sie praktisch irgendwas in der politischen Arbeit macht, der täuscht sich völlig. Aber dass es gut ist, wenn man eine verlässliche Ehe hat. Ich weiß, dass das manchmal als sehr konservativ angesehen wird. Aber ich bin heilfroh, dass wir jetzt 34 Jahre verheiratet sind, dass wir 3 Kinder haben, die meine Frau übrigens als überwiegend Alleinerziehende, weil ich ja die ganze Zeit unterwegs war, hervorragend erzogen hat. Dass die Familie mir viel bedeutet, ist klar. Aber dass die Familie nicht unmittelbar Einfluss auf Politik hat, ist ebenso eindeutig.
Ihre erste Auslandsreise als Ministerpräsident, die führte zu einer Audienz bei Papst Benedikt dem 16. Dem haben Sie gesagt, die starke katholische Volkskirche, die sei ein Segen für ganz Bayern. Da wird der Papst nicht widersprochen haben. Wollten Sie damit auch den bayerischen Katholiken im Vatikan beruhigen, dass, wenn jetzt ein Lutheraner im höchsten Staatsamt ist, Bayern deswegen noch lange nicht vom rechten Glauben abfällt?
Ich wollte nicht beruhigen, aber ich wollte sehr deutlich sagen, dass es meine ehrliche Überzeugung ist, dass es in der Tat für Bayern, übrigens auch für uns evangelische Christen, gut ist, dass wir eine starke katholische Volksfrömmigkeit haben. Im letzten Jahr der Besuch des Papstes in Bayern war etwas, was auch viele Protestanten sehr bewegt hat. Dass aber auch die starke katholische Volkskirche dafür gesorgt hat, dass die evangelische Kirche in Bayern sehr viel näher an den Menschen gewesen ist. Manches an Fehlern, die andere Landeskirchen gemacht haben, nicht gemacht hat, das führe ich schon auf diese gute, starke katholische Kirche zurück. Und natürlich, vor 20 oder 30 Jahren wäre es schwierig gewesen, dass ein evangelischer Christ Ministerpräsident gewesen wäre. Und deswegen habe ich auch von Anfang an den Kontakt zu den katholischen Erzbischöfen, Bischöfen und dem Kardinal gesucht und selbstverständlich die Chance genutzt, auch zum Heiligen Vater zur Audienz zu gehen. Es war übrigens ein hochinteressantes Gespräch. Hat sich gezeigt, dass er über bayerische Dinge äußerst gut informiert ist. Und es war auch ein Gespräch, das mich bewegt hat, wo er mir gesagt hat dazu, ich will oder wünsche Ihnen und bete für Sie, dass Sie eine erfolgreiche Arbeit für Bayern und die bayerischen Bürger machen.
Sie sprechen ja von der gelebten Ökumene. Ist der Papst bei dieser Formulierung nicht zusammengezuckt? Denn er ist ja der Ökumene, was die Entscheidung der letzten Monate angeht, doch eher skeptisch gegenüber.
Ich glaube nicht, dass das richtig ist, aber er ist ein Mann, der sehr prinzipientreu ist und sagt, Ökumene darf nicht heißen, dass die Grenzen verwischt werden, sondern wir müssen hart daran arbeiten, wie theologische Grundsätze und theologische Sätze sind und wo man nicht zusammen ist, darf das nicht dazu führen, dass man wegen der Gemeinsamkeit die theologische Klarheit verwischt. Das ist ja zum Beispiel bei der Frage des Abendmahls ein wichtiger Grundsatz. Ich habe auch dem Heiligen Vater gesagt, dass es mich schmerzt, dass wir keine Gemeinsamkeit im Abendmahl haben. Und er hat gesagt, das schmerzt ihn auch. Aber es ist das, was über Jahrhunderte auseinandergegangen ist, kann nicht in wenigen Jahren wohl zusammengefügt werden. Aber er hat auch gesagt, dass er dafür betet, dass die Kirche wieder zusammenfindet.
Es gibt jetzt einen neuen Erzbischof für München und Freising, Reinhard Marx, der bisherige Bischof von Trier, auch eher sehr glaubensstreng, auch im Sinne des Papstes sehr glaubensstreng. Andererseits aber sehr offenherzig, lebensfroh, mit einer sehr großen Portion Humor, der müsste Ihnen ja eigentlich liegen.
Ich kenne Herrn Marx von mehreren Talkshows, wo ich sehr temperamentvoll mit ihm, manchmal auch gegen ihn, diskutiert habe. Also ich denke, dass er jemand ist, der der bayerischen Mentalität ganz gut entspricht. Er hat selber zwar gesagt, dass er ihm alles, was in Bayern ist, noch etwas fremd ist, aber dass jemand, der eine klare Grundlage hat, eine feste Basis, dass der umgekehrt aber auch sehr salopp formulieren kann, sehr nah am Leben ist und unmittelbar auch medienbewusst ist. Also ich habe die Hoffnung, dass er ein guter Seelsorger und ein guter Repräsentant der katholischen Kirche gerade hier in München wird.
Von diesem neuen Erzbischof stammt ja auch der Satz, wer den Zeitgeist heiratet, ist morgen schon Witwer. Den Satz könnten Sie auch gesagt haben.
Das ist in der Tat etwas, man darf nicht dem Zeitgeist nachjagen. In der Politik wird das so formuliert, sage nicht, was ankommt, sondern worauf es ankommt. In der Tat ist es die Aufgabe von Personen, die Führungsverantwortung haben, nicht anderen hinterher zu rennen und das nachzuplappern, was irgendwo anders steht, sondern sich zu überlegen und zu sagen, was sind die Dinge, die aus meiner Sicht oder im Falle des Seelsorgers und des katholischen Erzbischofs, was aus seiner Sicht wichtig sind. Das heißt, nicht die erste Frage heißt, ob die Schlagzeile gut ist, ob die Kritiken gut sind, sondern dass man etwas sagt, was authentisch und was richtig und die eigene Überzeugung ist.
Noch ein Wort zu Ihrer Partei. Wird es schwer haben, in Zukunft die Hegemonie in Bayern zu verteidigen?
Es ist immer schwer, bei jeder Wahl eine Mehrheit zu kriegen. Es steht nicht mal in der bayerischen Verfassung, dass die CSU eine absolute Mehrheit hat. Ich habe das nachgelesen. Manche glauben ja, gerade in Norddeutschland meinen die, dass das bei uns so automatisch ist. Ich selber war als der engste Mitarbeiter von Stoiber und wusste bei jeder Wahl, dass auch Edmund Stoiber das auch vorher immer man gesagt hat, wir müssen ganz, ganz hart und konzentriert arbeiten. Denn die Wähler wählen nicht aus Dankbarkeit die vergangenen Leistungen, sondern die Erwartungen. Und nur wenn wir die Überzeugung vermitteln können, dass es für den Bürger in Bayern besser ist, dass die CSU die Mehrheit hat, nur dann werden wir sie bekommen. Ich glaube, dass wir das aber auch, Erwin Huber und ich und unsere Mannschaft, das gut darlegen können. Insbesondere, weil wir auch sehen, dass in anderen Ländern, wo Koalitionen ist, es ewig lang hin und her dauert, bis Entscheidungen fallen. Es ist für ein Land gut, wenn eine klare Verantwortung da ist. Wenn man sagen kann, wir wollen den Modernisierungskurs gehen, wir wollen aber auch zum Beispiel im Bereich des Sozialen und im Kulturellen vielleicht etwas stärker werden. Jedenfalls, wenn jemand eine Verantwortung hat und man nicht drauf rausreden kann, ich hätte ja alles Schöne gewollt, aber der Koalitionspartner hat nicht zugelassen. Nicht nur in Berlin, auch in manchen anderen Ländern ist das die wesentliche Argumentation. Ich bin überzeugt, die Bayern werden uns ein weiteres Mandat geben. Aber wir haben noch nicht gewonnen, sondern müssen uns sehr, sehr anstrengen.
Noch nicht gewonnen ist das schönste Stichwort für die letzte Frage. Im Jahre 2002 haben Sie ein Gelübde abgelegt. Solle der erste FC Nürnberg den Klassenerhalt schaffen, würde der Protestant Beckstein nach Altötting pilgern. Das haben Sie gemacht. Möglicherweise sind Sie dazu 2008 nochmal gezwungen.
Also ich habe das nur 2002 gemacht. Meine Frau, die Sie vorhin erwähnt haben, hat mir allerdings gesagt, das ist eine meiner dümmsten Ideen gewesen, wegen eines Klassenerhalts eines Bundesliga-Vereins eine Wallfahrt zu machen. Als evangelischer Christ war auch etwas gewöhnungsbedürftig. Aber ich muss Ihnen sagen, es ist etwas, was fernab jetzt von dem Anlass einfach auch ein schönes Erlebnis ist, wenn man ein Stück geht, sich unterhält, dann wieder Gebete hat, dann in Altötting von einem Priester empfangen zu werden, der ein Segensgebet spricht. Also ich weiß, dass das durchaus eine Möglichkeit ist, auch eine Besinnung mit Kommunikation unter anderen Menschen zu verbinden. Wenn ich ein Gelübde insoweit tun sollte, dann wäre ich mir das doppelt überlegen, ob es wegen Fußball ist. Aber bei der Frage einer gewonnenen Wahl, selbst da traue ich es mir nicht mehr zu machen. Aber dass das mich im Moment mehr beschäftigt noch als der Fußball, das will ich Ihnen schon ganz offen sagen.
Als jedenfalls muss man als Club-Fan, wie wir jetzt lernen, allzeit gut zu Fuß sein. Soweit Günter Beckstein im Phoenix-Dialog. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen Dank.